Und das glaube ich dann ja auch im Kleinen beim Menschen, also nicht nur Popkultur oder was auch immer, aber auch der Mensch entsteht, indem du was tust, was vor allem die ältere Generation, deine Eltern, richtig scheiße finden. Also so blöd wie es ist, ein schlechtes Vorbild. Also irgendwas, was die nicht verstehen und was sie vielleicht erst in 10 Jahren verstehen, weil das da ist. Also das wäre was, was ich wirklich ernsthaft, mach was, wo du richtig Ärger mit deinen Eltern kriegst.
Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Frohes neues Jahr an dieser Stelle. Wir hoffen, dass ihr hervorragend in das Jahr 2020 gestartet seid. Wir wollen dieses Jahr mit einer neuen Chef-Talk-Staffel starten. Staffel Nummer 2, nachdem Staffel Nummer 1 fertig war, hatten wir immer die Frage am Ende der jeweiligen Speaker, welchen Gast empfiehlst du uns? Und an alle, die aufmerksam zugehört haben, wissen, da waren so die ein oder anderen Hochkaräter dabei, so dass wir diese nun für euch hier in dieser Staffel haben, auch noch neue Stimmen, Gesichter, Namen, die noch nicht aufgetaucht sind, die aber sehr spannend sind. Ihr habt eure Jahresvorsätze, wir haben uns auch was vorgenommen fürs neue Jahr. Das eine ist zum einen, dass, ihr hört es schon, wir ein kleines Intro gebastelt haben für euch. Ihr werdet also immer musikalisch etwas begleitet. Erinnert euch dran, das wird der neue Jingle. In diesem Jahr stehen unterschiedliche Themen an und ein Thema ist und wird sein die Inside Session. Inside Session bedeutet, das ist ein neues Format, das haben wir im letzten Jahr gestartet, dass wir an einem Abend mit ca. 20 bis 40 Personen in ein Unternehmen aus einer spezifischen Branche reingehen und ganz, ganz, ganz persönlich das Management und die Führungsetage kennenlernen. Wir wollen mit ihnen sprechen und ja, wirklich mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, Fragen zu Einstiegsmöglichkeiten, Abteilungen und auch Voraussetzungen stellen. Und das Ganze nicht wie in so einem klassischen Jobinterview oder sowas machen oder klassischen Corporate-Vortrag. Des Weiteren gehen wir in neue Städte. Ja, es wird eine Cheftreff-Roadshow geben. Wir bleiben nicht nur in Hamburg. Wir haben so viele Zusendungen aus anderen Städten bekommen, dass wir gesagt haben, alles klar, wir packen unsere Sachen und es geht weiter. Die genauen Locations und Termine werdet ihr hier als allererstes erfahren. Noch kann ich dazu nichts sagen, aber es geht weit runter. Dann steht natürlich der große Cheftreff-Gipfel an. Auch da haben wir uns was Besonderes überlegt. In Zukunft wird es kein Abend oder kein Nachmittag sein, sondern wir werden eine ganztägige Konferenz ins Leben rufen. Es wird zukünftig mehr Speaker, mehr Formate und Live-Acts geben, die normalerweise ganze Stadien füllen. Also auch hier seid gespannt, wir freuen uns sehr. Zu allerletzt vergrößern wir unser Team. Über Instagram erfahrt ihr, für welche Bereiche wir welche Verstärkung suchen und wie auch du dich aktiv einbringen kannst bei der Gestaltung. Ja, mittlerweile einer der größten von Studenten organisierten Konferenzen. Wir freuen uns auf viele spannende neue Gesichter, die Lust haben, Zeit zu investieren, zusammenzukommen und etwas hier zu bewegen. Genug davon, kommen wir nun zu unserem heutigen Gast. Es ist wohl einer der bekanntesten ehemaligen Studenten der Uni Hamburg, wovon die wenigsten wissen, dass er an der Uni Hamburg studiert hat. Wie kam das ganze Gespräch mit ihm zustande? Jede Episode, wisst ihr, endet mit der Frage, wen empfiehlst du uns als nächstes? Und wir kommen nun der Empfehlung, der allerersten Empfehlung von Chris Kastenholz nach. Es ist Paul Ripke. Paul Ripke, für die, die ihn nicht kennen, hier ein paar Zahlen. Paul Ripke hat 500.000 Follower auf Instagram. Er macht mit Joko zusammen einen der beliebtesten deutschen Podcasts, AWFNR, Alle Wege führen nach Rom. Und ist legendär oder berühmt geworden durch seine Fotoaufnahmen bei der WM 2010 mit dem Team. Diese Folge hat so viele überraschende Wendepunkte. Vom Dealen über Studium hin bis hin zum Leben in den USA. Es hört rein und erfahrt, wie ein wirklich sehr, sehr untypischer Lebensweg aussehen kann. Genießt es, macht euch Notizen. Es wird kreativ. Viel Spaß.
Also, ich bin Paul Ripke, hallo.
Hallo Paul, wer bist du, was machst du, genau?
Ich mache irgendeinen Quatsch und weiß noch nicht genau, was passiert. Bin 38 Jahre alt, wohne inzwischen in Amerika, habe hier in Hamburg lang gelebt, in Heidelberg bin ich aufgewachsen, in der wunderbaren Universitätsstadt Heidelberg, eine Kleinstadt, 160.000 Leute, davon ich glaube 60.000 Studenten oder sowas, aber eine sehr junge Stadt, eine sehr gebildete Stadt, jeder denkt, er ist was Besseres, weil es nur Professoren
und viele Mediziner.
Und Mediziner gibt, genau, ich bin ein Medizinersohn und mein Vater war Arzt und meine Mutter ist Mediatorin. Und war Rechtsanwältin davor und ich habe sehr viel von der Mediation mitbekommen und erzähle fast jedem, also einer der, es ist eher ein Ausbildungsberuf und kein Anwendungsberuf, muss man sagen. Also es gibt sehr viel mehr Mediatoren als Mediationsfälle in Deutschland leider, weil halt nicht alles dafür geeignet ist, aber Teile der Ausbildung sind sehr, sehr gut und ich würde jeden dazu
raten,
genau, das ist der Begriff, für den ich das zu machen.
Und, ein Mediator, eine Mediationsausbildung.
Hast du eine gemacht? Ja, ich habe sehr viel geholfen in dem Institut meiner Mutter und habe deswegen passiv quasi alles gemacht und habe aber auch durch die Mediationswelt, ist eine sehr starke Community. Das letzte Wochenende in Amerika war der Erfinder davon, Gary Friedman, ein jüdischer Anwalt in Amerika und der ein unfassbarer Typ, mega geiler Typ, wohnt in San Francisco und der hat das entwickelt, das Verfahren, das ist ja am Ende Gesprächspsychologie,
Meets, ja, ja.
Personality-Einschätzung und all so ein Zeug. Aber es ist hochinteressant, ich habe da viel, viel gelernt. Sehr viel mehr als an der Uni Hamburg, muss man sagen.
Ich glaube, in unserem Vorgespräch hattest du mal erzählt, dass du sehr lange sehr erfolgreich studiert hast.
Genau, ich bin Alumni sozusagen. Sagt man dazu, oder darf man Alumni nur sein, wenn man abgeschlossen
hat? Ich glaube, wenn du abgeschlossen hast. Also Alexander Gerst, der gerade der Astronaut, der gerade im All war, der ISS-Kommandant, der kommt von der Uni Hamburg. Der ist Alumni. Den betiteln sie auch als Alumni und den haben sie jetzt eingeladen.
Okay. Aber muss man abgeschlossen haben dafür?
Ich glaube ja.
Ja?
Ich glaube ja.
Scheiße.
Du bist ehemaliger.
Ich bin Studentenabbrecher. Ich habe angefangen zu studieren, habe immer andere Sachen gemacht, außer studieren. Habe immer versucht irgendwie, wie soll ich sagen, es waren gerade 2 Tage UMR.
Ja.
Und ich habe ein paar alte Buddies. Leute getroffen, die mit mir zusammen studiert haben. Und man muss schon sagen, dass ich die Leute, mit denen ich studiert habe, die ich sehr mag und die sehr lustig sind, die haben aber immer so ein bisschen gesagt, oh, der Ripke, das ist ein Idiot, der studiert nicht richtig, weil ich nicht richtig studiert habe. Ich habe nicht richtig gelernt, ich habe mich da so durchgemogelt, wie ich mich auch...
Warum hast du dich denn für BWL entschieden?
Also ich meine... Weil ich mich nicht für was anderes entscheiden wollte.
Du wolltest dich breit aufstellen.
Genau, ich wollte einfach irgendwas und ich fand Geld schon immer gut. Ich habe gedealt, als ich 16 war. Also ich war in Heidelberg und bin der zweite Sohn und mir war ein bisschen langweilig und dann habe ich irgendwann angefangen zu sprühen, weil ich mit Hip-Hop aufgewachsen bin dann erwischt worden, bin da ins Gefängnis gegangen, 2 Wochenende.
Echt?
Ja, Jugendarrestanstalt Wiesloch,
okay.
Und hat 170 Sozialstunden noch dazu, gemeinsam gegen Schmutz und Schmierereien.
Da was hast du geschmiert? Was hast du gesprayt?
Rick war mein Name. Rick. Ist ein bisschen homosexuell, bin ich auch nach wie vor ein bisschen, war auch mein DJ-Name dann danach. Vor allem deswegen, weil ich Rock eigentlich gemalt habe, das fand ich einen coolen Graffiti-Name, würde
Rock,
man sagen.
The Rock.
Und dann gab es aber jemanden, der schon Rock gemalt hat.
In Heidelberg?
Nee, in Deutschland.
Ach so.
Einfach aus Stuttgart, okay. Kam der Little Rocks, war ein Breaker von der Southside, was auch immer. Southside Rockers hießen die. Waren aber nur Deutsche aus Stuttgart. Und Schwaben können das Wort Southside noch viel weniger. Verstehe ich bis heute nicht, ob das genial oder sau beschissen ist, dass das Southside Festival so schwer auszusprechen ist für uns Deutsche. Ist ja wirklich, also es ist ja de facto so, wenn du deutschsprachig bist, kannst du dieses Wort einfach sehr, sehr schwer aussprechen. Oder du nimmst sofort die Abzeichen Southside.
Southside.
Wie ein Schwein, so eine Sauside. Auf jeden Fall hat der dann gesagt, wenn du noch einmal irgendwo Rock hinmalst, dann hau ich dir aufs Maul. Und dann habe ich aber schon so viel geübt und ich bin wirklich sehr, sehr untalentiert im Sprühen gewesen, dass ich aus Rock nur einen Buchstaben verändert habe und Rick gemacht habe. Habe nicht so ganz nachgedacht, dass der Name vielleicht nicht ganz so cool ist. Aber dann habe ich Rick gemalt, bin erwischt worden, habe dann dort jemanden kennengelernt, mit dem ich tatsächlich angefangen habe zu dealen, was ich interessant fand, habe aber nie gekifft. Also ich habe zum ersten Mal gekifft, als ich 20 war oder sowas. Mhm. Und bis dahin habe ich aber wirklich schon sehr, sehr viel, also so
gutes Geld verdient.
Ernsthaft, amtlich Mülltüten, Gras, Import, Export und so weiter. Ich glaube, es hat sich verjährt hoffentlich inzwischen. Aber also ich bin auch erwischt worden.
Ja.
Einfach
beim Dealen.
Es waren, die haben einfach Telefone abgehört. Es war auch richtig dumm. Und ich habe aber, also in meinem Haus, wo wir aufgewachsen sind, war unten die Arztpraxis von meinem Vater und oben die Rechtsanwaltskanzlei von meiner Mutter. Und das war eine Einheit, die dann quasi im Rhein-Neckar-Dreieck mal, die haben einfach 15 Telefone abgehört und sofort haben sie natürlich, die sind ja auch nicht bescheuert. Ich habe dann gesagt, oh, hast du heute viel Hunger? Ja, ich würde 15 Kilo Fleisch, also ich habe nicht 15 Kilo verdient, ja. Aber so war halt, wir waren halt wie so Vollidioten. Und im ersten Prozess habe ich auch so, ich sag gar nichts, im Zweifel für den Angeklagten, weil ich zu viel bescheuerte amerikanische Filme geschaut habe. Das war ein Jugendschöffengericht, die haben gesagt, wenn du das jetzt noch nicht mal zugibst, dann gehst du wirklich 2 Wochen. Also das war der Grund, weil ich halt so einen auf, hey, ihr könnt mich mal. Also auch das Sprühen war so, dass die Hausdurchsuchung so war, dass ich an dem Tag meinen Schreibtisch aufgeräumt habe. Und da lag auf einem Stapel lagen alle Fotos, auf dem nächsten Stapel, also von den
gesprühten Sachen, klar.
Auf dem nächsten Stapel lagen die Skizzen und nebendran war eine handschriftliche Probe von mir, dass völlig klar war, dass alle drei zusammen und dann lagen da die Dosen. Alle perfekt sortiert.
Und du hast gesagt, nee.
Sodass die Hausdurchsuchung ging 14 Sekunden, der ging rein, hat das alles einmal mitgenommen, ist wieder rausgegangen und hat gesagt, mehr brauche ich gar nicht.
Ja.
Ist völlig klar, dass du das alles warst, gibt gar keine Diskussion darüber. Und ich so, ey, die Justiz kann mir hier und bla. Also deswegen, also es ist auch völlig dumm gewesen. Und da habe ich angefangen zu dealen und auch da bin ich erwischt worden. Alles scheißegal, aber es ist auch ein betriebswirtschaftlicher Ansatz gewesen. Ich habe nur gedealt, um Geld zu verdienen, weil ich das sehr, sehr interessant fand und Relevanz vielleicht auch zu haben. Also du warst halt der Coole. Du warst der Typ, der so...
Du warst Rick. Damals, du warst Rick, der Dealer.
Ich war DJ Rick.
Damals, DJ Rick, der Dealer.
Dazu dealt. Aber ich habe nie da, wo ich aufgelegt habe, gedealt. Alles scheißegal. Auch da bin ich erwischt worden. 2 Jahre auf Bewährung und dann musste ich aber weg aus Heidelberg, weil Kleinstadt und dies und das und es war nicht so gut. Und dann bin ich hier nach, schlecht, wenn bei FaceTime dann immer danach das andere anruft, bin dann hier nach Hamburg gegangen und habe per, und wahrscheinlich, jetzt habe ich so viel Quatsch schon wieder erzählt, der erste Schritt, warum alles immer noch so ist, wie es ist, war, dass ich damals, ich bin ein alter Mann. Es gab ja mal was, das hieß Bundeswehrpflicht hieß das, glaube ich, oder Wehrdienst.
Wehrdienst.
Und ich habe Zivildienst natürlich gemacht als Kriegsdienstverweigerer und dieser das Zivildienst, und da konntest du dich bewerben, aber parallel auf Losplätze, weil mein Abi so schlecht war, 2,8. Und dann habe ich per Losverfahren einen Platz.
Was hast du für ein Abi gemacht?
2,8. Und aber Mathepreis. Bestes Mathe-Abi der ganzen Schule.
Das konntest du dann, vom Dealen her.
Ja. Bis heute in der Regel, wenn du nur eine Sache sehr, sehr gut kannst, ist der Rest total scheißegal.
Okay.
Und da war es dann so, dass ich den Losplatz bekommen habe und hier angefangen habe zu studieren, während ich Zivildienst. Darf man eigentlich nicht. Einen Losplatz kannst du nicht schieben. Und ich habe den ersten auch nicht gekriegt. Ich habe mich 2-mal beworben. Beim 2. Mal habe ich es dann gekriegt, weil du dann das irgendwas mit angerechnet oder so immer. Und dann habe ich quasi das erste Semester, habe alle Mathe-Scheine einfach schon gemacht an der Uni Hamburg. Und bin
konntest
immer,
du ja.
Habe mir eine Bahncard 100 gekauft, weil ich hier keine Wohnung hatte, weil ich bei einem Kumpel hier gewohnt habe. Bin immer von Heidelberg nach Hamburg gefahren.
Na.
Und hatte und habe Montag, Dienstag, Mittwoch hier Scheine gemacht, die Mathe-Scheine, die waren alle Montag, Dienstag, Mittwoch und bin mittwochs zurückgefahren nach Heidelberg und habe Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Schichtdienst in der Altenpflege und aufgelegt noch. Das war mein Leben für ein halbes Jahr auch nur, so toll ist es jetzt auch nicht. Und deswegen habe ich in Hamburg angefangen und dann bin ich nach Hamburg gezogen danach und habe in 6 Semestern, es gab damals noch Diplom, ich habe noch nach Diplom studiert. Das musste man nach 4 Semestern eigentlich abgeschlossen haben, außer einen Sonderfall. Da habe ich dann irgendeinen komischen psychologischen Antrag wegen schweren Depressionen, die ich nie hatte und alles totaler Quatsch war. Habe ich dann irgendwer, hat mir irgendein Gutachten geschrieben aus alten Freunden und Mutter von irgendwelchen Bekannten aus Heidelberg. Und dann habe ich dort bei dem Prüfungsamt, kannst du einen Antrag stellen, dann habe ich der wurde bewilligt und ich durfte 6 Semester vor Diplom machen, dann habe ich das Vordiplom geschafft. Und dann kam der Moment, im Hauptstudium, also im Diplom, ist ja nicht mehr so viel. Das sind eigentlich nur 3 oder 4 Semester gewesen dann noch.
Ja.
Also im BWL-Studium im Alten.
Ja.
Und eine Diplomarbeit.
Ja.
Das sind die 2 großen Schritte. Und diese ganzen Seminare und Scheine hat jeder so nebenher gemacht und dann was auch immer. Und da gibt es keine Begrenzung mehr. Also du kannst so lang Hauptstudium studieren, wie du willst, weil keiner so behämmert ist, das Vordiplom zu machen und dann nicht zu Ende zu ziehen, außer mir. Und ich habe parallel angefangen, Hockey zu trainieren, habe Jugendmannschaften beim Hamburger Polo Club trainiert, was total Bock gebracht hat, darüber irgendjemand kennengelernt, habe dann ein Studio hier eröffnet, ein Inhouse-Studio bei einem Textilhersteller, der Geschäftsführer damals war ein Vater von Hockey-Mädchen, die ich trainiert habe und der hat mir sehr geholfen und mich sehr supportet da und dann ging das alles so los mit dem Arbeiten und hatte schon eine GmbH gegründet mit 20 und bla 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 und habe immer so Side-Hustle quasi nebenher gemacht Und deswegen habe ich es nie zu Ende gemacht. Ich wollte es aber auch nicht mich abmelden, also vor allem wegen der Monatskarte,
die total geil war. Das haben sie jetzt geändert. Dann, also das kannst du jetzt nicht mehr. Ich glaube, du kannst dafür auch angeklagt werden, sage ich mal.
Wenn du
eingeschrieben bist, keine Klausur mehr schreibst, aber die Monatskarte holst.
Das habe ich Geschäftsmodell, ja. Ich fand es vor allem riesengeil auf Facebook damals. Da gab es Instagram noch nicht, das immer zu posten, dass ich so im Fachsemester 18 bis, also ich habe 27 Semester
27 studiert,
glaube ich. Ich sage das immer so. Haben wir das jemals überprüft? Ich glaube, es gibt auf Facebook ein Foto.
Ja.
Und auf Facebook.
Das müssen wir mal suchen, okay. Ja,
da war ich, glaube ich, am 23. oder so. Das müssen wir mal überprüfen. Aber ich habe sehr, sehr lang und bin nie wieder hin.
Hast du immer geschoben, deine Klausuren?
Ich musste gar nichts.
Also musst du gar nichts.
Ich habe mich einfach nicht mehr angemeldet und
die haben
halt drauf gewartet. Und dann habe ich einmal ein Gespräch mit dem Prüfungsausschussvorsitzenden geführt und habe gesagt, naja, guck mal, also wir haben drei VWL-Scheine gefehlt. Mhm. VWL war nicht so meins. Mhm. Das habe ich nicht verstanden, da bin ich zu dumm zu. Und eine Diplomarbeit. Und ich dachte so, und es gab nur noch drei Diplomstudenten an der Uni Hamburg.
Welches Jahr war das?
2008 oder so?
Gar nicht so lange her.
Naja, das sind ja 27 Semester. So, ja. Und die mussten aber den Diplomstudiengang aufrechterhalten irgendwie.
Ja.
Also, weil die müssen ja die Leute zu Ende studieren lassen, bis zu einer gewissen Frist, glaube ich.
Ja.
Habe ich keine Ahnung von. Faktor ist, es gab halt immer noch diese Studenten und da dachte ich halt in meinem etwas kleinen geistigen Gehirn, ich gehe da hin und setze mich hin und sage, naja, wir haben ja ein Problem. Ihr müsst diesen Diplomstudiengang, ich arbeite schon, ich habe eine GmbH, ich habe 8 Angestellten, so lass uns doch, ich mache eine Diplomarbeit über die Integration eines Fotostudios in einen Textilkonzern und die zwei VWL-Scheine, da gehe ich mal 2 Wochenenden da zu Lucke und dann kriegen wir das schon irgendwie, was auch immer. Und der hat mich angeschaut und hat gesagt, sag mal, wir sind doch hier nicht auf dem türkischen Bazar, gehen Sie bitte raus jetzt, Herr Ripke. Und dann ich so, ja, aber wir müssen das doch, gehen Sie jetzt sofort raus. Und weil er schon wusste, dass das natürlich totaler Quatsch ist. Und, und Sie waren schon, glaube ich, in der Frist, irgendwann müssen Sie es nicht mehr aufrechterhalten. Mhm. Dann haben Sie, was ich bis heute, also wenn ich gegen irgendwas studieren will, haben Sie den Diplomstudiengang eingestellt. Und ich durfte nicht mein Diplom machen, obwohl ich einfach
ein
normaler Student sein.
Ja,
ein bisschen in Ruhe Sachen lernt und ein bisschen sich in der Stabi trifft und auch mal ein bisschen sich Zeit.
Bisschen bippen.
Immer so Druck und Stress, dass man in 27 Semestern das durchschaut. Alles scheißegal. Das war meine Uni Hamburg-Karriere.
Lange Karriere.
Ja.
Das ist ein bisschen wie ein Konzernaufstieg so.
Ich kenne aber keinen einzigen aus dem ganzen Studium, mit dem ich heute wirklich
der abgeschlossen hat?
Nee, mit dem ich wirklich aktiv arbeite im Betriebswirtschaftlichen.
Ja.
Also so, das, was ich jetzt tue, hat nichts mehr mit dem zu tun. Also so.
Aber ich glaube, diese Frage wäre jetzt hinfällig, wenn ich dich fragen würde, außer Sankt-Kost, ob du da viel aus der Zeit mitgenommen hast.
Steuern, voll. Also ich fand Steuern immer geil und das hat echt geholfen, die ganzen Steuersachen. Macht mich verrückt, wenn du tippst parallel, wenn ich das sagen darf. David tippt sehr laut. Wir diskutieren manchmal darüber. David hat übrigens ein abgeschlossenes Studium. David ist an der Uni Göttingen. Was bist du? Politikwissenschaftler und dann aber Bachelor, oder? Bachelor? Oder hast du Master auch? Warum hast du keinen Master? Kannst du Master bei mir machen? Könnten wir Master mit einer Sozialstudie?
Ripke Academy oder sowas, University.
Ripke Academy heißt das.
Ripke Academy.
Geführt von Rick. Also er ist 2 Schritte schon weiter als ich. Ich habe sehr viel in Steuern gelernt. Tatsächlich. Also Steuern ist so, dass das sehr, sehr gut und du kannst sehr gerne weiter tippen. Das war nur mein Gehirn. Es tut mir leid, dass ich. Steuer 1 bis 3 war mega interessant und das war wirklich Anwendungsbeispiel, aber ich habe auch immer einen juristischen, ich fand es auch immer gut, juramäßig und das waren Sachen, die da waren. VWL hatte ich einfach, es war mir zu theoretisch, weil ich wirklich einfach, glaube ich, zu dumm bin. Also, blöd, wie es ist. Will jemand reinkommen?
Das kann gut sein.
Komm rein. Altes Haus. Hallo. Wie geht's, wie steht's? Alles klar?
Ich glaube, Paul.
Paul. Das ist Tillmann. Hallo Tillmann, alles klar?
Ich glaube, du musst den Piloten noch ein bisschen hoch machen.
Ja, muss ich es hoch machen einfach?
Ja, so ein bisschen. Ja, ich glaube, jetzt bist du wieder drin.
Ah, okay. Hast du das erwartet, dass es so chaotisch wird?
Ich habe mit allem gerechnet. Ich meine, wir hatten 2 lange Tage. Ich glaube, du länger gestern noch auf der OMR. Wie lange wart ihr unterwegs?
Gestern Abend war ich früh im Bett, um 22 Uhr oder so.
Okay.
Wenn es im Sichtfeld ist, das macht einen verrückt. Das ist das Mikro im Sichtfeld. Ich versuche das für die Hörer mal zu beschreiben. Es ist quasi das Mikro.
Da kannst du ja beschreiben, wo wir sitzen. Sichtfeld. Da müssen wir jetzt auch die ganze Konstellation hier beschreiben.
Ja, genau. Wir sind bei WeWork. Das ist so ein ganz geiler.
Rent24.
Ah, fuck. Der Konkurrent, ne?
Ja, genau.
Rent24. Richtig beschissener Name, wenn ich das schon mal sagen darf. Weil es in der.
Also
es ist
Autovermietung. Ich dachte, ja, das wäre so ein bisschen Autovermietung.
Es sieht aus wie billiger Wohnen oder irgend so. Oder so Webseiten, die Preisberatung. Preisfuchs ist wahrscheinlich auch in der gleichen Unternehmensgruppe. Ja. Und grundlegend sieht es aber ziemlich geil aus und ich bin beeindruckt, weil der Ort geil ist und weil der Vibe gut ist und weil hier so ganz viele interessante Persönlichkeiten sitzen. Ich bin gerade an einem Brunch, jeden Donnerstagmorgen ist da Brunch bei Rent24 in dem großen Brunnenhof Nummer 11, nee, Nummer 10.
Und Bleichenbrücke 10, glaube ich.
Bleichenbrücke 10, fast. Story of my life, fast. Fast. Und ich fand's ganz gut und vielen Dank, dass wir hier in diesen Raum dürfen. Wahrscheinlich dürfen wir hier rein.
Haben wir sogar gemietet.
Ja, also, was zahlt man da, 100 Euro im Monat?
Ah, im Monat zahlst du 100 Euro, aber für den Raum zahlst du jetzt, glaube ich, 30 Euro die Stunde.
30 Euro die Stunde?
Ja, Wahnsinn.
Für den Raum?
Und früher waren es so 6, 7 Euro, jetzt haben sie es massiv angehoben.
Echt? Für die Konferenzräume sozusagen. Ja. Und gibt es da einen Rabattcode, wenn man sich jetzt anmeldet? Mit AWFNR kriegt ihr Rabattcode 20%? AWFNR, kriegt ihr den ersten Monat frei.
Okay.
Wenn ihr jetzt bei Rent24/AWFNR, kann sein, dass ihr dann landet bei so einem Handwerker-Ding. Ja,
oder sowas.
Hat mir letztens, vorgestern Abend, jemand erzählt, von Finn Kliemann. Mhm. Der Kumpel, der ein sehr lustiger Mensch ist, Brian. So der Kompagnon von dem. Der hat sein ganzes Business auf MyHammer. Heißt es MyHammer?
Mhm, ja.
Diese Dienstleistung. Ja. Und hat da angefangen, einfach super viel Geld zu verdienen mit so Omas, die für ihre Katzen Gitter auf dem Balkon brauchten und so Sachen. Und die haben dann bei MyHammer das gemacht. Und dann hat er sofort skaliert. Also er hat 4 Tage normal gearbeitet und dann hat er sofort irgendwelche so ein Netzwerk aufgebaut von Leuten, die für ihn was gemacht haben und er hat nur, weil Handwerker anscheinend ein Problem damit hatten, das zu handeln, dass eine Oma per E-Mail jetzt ein Preisangebot braucht.
Das ist schwierig, ja.
Und er hat quasi nur noch Management gemacht und hat sofort alles sublizenziert und irgendwelche Leute losgeschickt und hatte parallel 9 Leute da draußen, die ganze Zeit auf dem MyHammer, er hat nur Angebote reingeholt. Und das war ja immer ein Bieterverfahren, glaube ich. Also man konnte quasi als Dienstleister anbieten, was da so passiert. Fände ich hochinteressant, wenn es für Fotografie mal passieren würde oder für Dienstleistungen oder für hat sich nicht durchgesetzt, muss man sagen. Oder doch? Gibt's? Für Fotos?
Ja, Freelancer-Plattform so in die Richtung.
Bei Rent24 sitzt bestimmt einer in dem dritten Cubic da hinten links, die genau das machen.
Höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich.
Kann sein.
Viele interessante Leute hier.
So.
Paul, wir wissen jetzt so ein bisschen, du hattest ein sehr diffuses Studium.
Ja. Ich habe ein diffuses Leben, wie du gerade merkst.
Ja,
ich bin ein diffuser Mensch.
Also mit solchen Leuten sprechen wir ja gerne.
Ja.
Also wir wollen ja hören, was dich in deinem Leben so ein bisschen bewegt hat, weil ich glaube, es gibt
schlechte Vorbilder sind wichtig. Also mach bloß das Studium nicht sauber zu Ende, weil du die letzte Frage ist ja, was sind denn so die Herausforderungen von der Generation, die jetzt nachfolgt? Und auch da, ich bin 38, ich bin ein alter Mensch für die, aber ich finde das Schlimmste, dass man jetzt so früh anfangen muss, sich um Karriere zu finden. Ich finde das Schlimmste, dass
aber glaubst du, man muss das oder glaubst du, das ist so ein gesellschaftlicher Druck, der da irgendwie, also ich weiß nicht, wo das herkommt, ich weiß, was du meinst.
Und man sieht es zu früh, man sieht, glaube ich, mit 16, wenn man in Hamburg schneller, also gibt es das noch, dass man wirklich, man schafft es ja mit 17 Abi zu machen, oder?
Genau.
Also wenn du die schnelle Runde machst und was auch immer, dann bist du 17 und musst dich entscheiden, was du dein ich habe es noch nicht mal, also ich meine, ich habe wir bleiben jetzt mal bei 27, ich wusste noch nicht mal mit 26, also nach 27 Semestern BWL-Studium, was ich machen will. Und ich mache heute was anderes, als ich vor drei Jahren. Also das, ich habe immer was anderes. Ich habe Hockeytraining gegeben, ich habe ein Showroom, ich habe eine Fußballmarke gemacht mit einem Typen, Trikots für St. Pauli und ich habe einen, also das da weiß man überhaupt gar nicht, also für so Menschen wie mich weiß man überhaupt gar nicht, was es ist und dafür ist es schwierig. Und dann mit 17 das noch.
Und ich glaube, du hast ja noch deinen Podcast Better Call Paul, der ist erneut. Ich habe gehört, du hattest letztens eine Frage von einem jungen Mann aus, ich glaube, Palo Alto, der dich gefragt hatte, was soll er nach dem Studium machen?
Ja.
Und seine Sorge war, und ich habe mich so ein bisschen in ihn reinversetzt, seine Sorge war ja so ein bisschen, ich hatte Business Administration hat er gemacht
genau.
Oder sowas. Viele Optionen möchte er haben, aber er hat so ein bisschen Angst, die Dinge zu tun, die er irgendwie nicht mag. Und das hat zu ihm gesagt, nee, mach doch mal genau die, damit du auch weißt, was dir nicht Spaß macht. Und dann am Ende vielleicht zu finden, dass du vielleicht doch der geborene Hockeytrainer bist oder ein Fotostudio in Hamburg-Eibe begleiten solltest.
Voll. Norderstedt.
Norderstedt.
Guck mal, da komme ich her.
Norderstedt.
Ja? Haxheide war das.
Ja, ich bin sogar noch ein bisschen weiter Schleswig-Holstein. Nahe.
Oh, okay. Ja. Da musstest du noch diesen komischen Zug
nehmen. Aber Haxheider Markt und sowas. Oh ja, nee, fährt nicht, nur Bus. ja. Autokraft alle 2 Stunden, alle 3 Stunden am Sonntag.
Ja. Wenn das das größte Problem im Leben
ist. Was soll ich, so Paul, ich bin jetzt 17, ja. ich bin jetzt durch mit der Schule, was soll ich machen?
Leben. Wahrscheinlich nicht reisen, weil das ist ja auch inzwischen uncool, weil du den Klimaschutz kaputt machst, wenn du jetzt eine Südostasien-Reise machst. Kann man da mit dem Zug hinfahren?
Aber ich meine, die halbe Population Australiens ist ja mittlerweile von deutschen Backpackern irgendwie
korrekt.
Besiedelt.
Aber du lernst dabei relativ viel.
Viel Deutsch?
Nö, du lernst auch was in Australien, das stimmt nicht. Es sind ganz viele Leute. Du solltest, glaube ich, ja, also keine Ahnung, ich kann es dir nicht beantworten. Ich bin froh, ich versuche es für meine Kinder anders vorzuleben, aber ich kann es dir nicht beantworten, was ein sauberer, guter Weg ist. Ich weiß nur, dass zu viel Ausbildung, ja, also man muss auch Fehler machen, man muss sehr viele Fehler machen, man muss, glaube ich, auch wirklich, und das ist meine feste Überzeugung, auch schlechte Vorbilder machen. Also das größte Problem, finde ich immer, ist, ich mache bei Materia, ist ein Rapper und habe mit dem sehr viel zusammengearbeitet und deswegen mache ich auch unter anderem, wenn ein Hamburger Konzert zum Beispiel ist, mache ich da die Gästeliste auch oft. Also so, bei mir landen halt viele Leute, was auch immer. Wie viel Alpha-Macher dann mit ihren Söhnen, die 18 sind, zum Materia-Konzert gehen? Also so die Gästeliste sind alles diese Typen, die eigentlich 40, 45 sind, irgendwo im Fernsehen oder Medien oder was auch immer arbeiten und dann mit ihren Söhnen sowas gemeinsam zur Musik gehen. Das ist totaler Schwachsinn eigentlich am Ende, weil Musik war immer was, wo schlechte Vorbilder, also Musik war immer was, was eine neue Generation abgrenzt hat von der Generation davor, weil immer die Eltern so haben immer gesagt, ja, oh Gott, das verstehe ich ja nicht klar. So und Hip-Hop hat so gelebt, so, ja. Weißt du, also so entstehen neue Sachen. Und das glaube ich dann auch im Kleinen beim Menschen, also nicht nur Popkultur oder was auch immer, aber auch der Mensch entsteht, indem du was tust, was vor allem die ältere Generation, deine Eltern, richtig scheiße finden. Also so blöd wie es ist, ein schlechtes Vorbild. Also irgendwas, was die nicht verstehen und was sie vielleicht erst in 10 Jahren verstehen, weil das da ist. Also das wäre was, was ich wirklich ernsthaft, mach was, wo du richtig Ärger mit deinen Eltern kriegst. So, es gibt einen YouTube-Typen von Yes Theory in L.A., der tatsächlich das sehr, sehr transparent gemacht hat. Das ist hochinteressant, weil er einen Vater hat, der gesagt hat, ich rede nicht mehr mit dir, wenn du diesen YouTube-Scheiß weitermachst. Ja. Und die machen das schon sehr, sehr ernst und nicht nur so ganz beschissenen YouTube-Scheiß, sondern die haben dieses Justin Bieber-Ding gemacht mit dem Burrito, die haben mit Will Smith den Sprung vom Dings, also und das ist ein inhaltlicherer YouTube-Kanal. Und der hat aber dort sehr transparent quasi sein Familienproblem. Er ist Ägypter und kommt, also hat auch noch
sehr konservativ so wahrscheinlich.
Genau, und hat das dort konsumiert und redet auch immer noch teilweise darüber, wie krass das ist, wie viel Backlash er quasi von seiner Familie, wo jeder angerufen hat, gesagt, bist du jetzt komplett übergeschnappt, dass du jedem, also dass du unsere privaten Familienprobleme auf YouTube der Welt raus erzählst, du bist ja wohl nicht ganz dicht. Gleichzeitig hat er aber auch natürlich so viel Response gekriegt von Leuten, die ähnlich fühlen und abgeholt in seiner Generation, dass er sagt, das hat sich gelohnt. Und ich glaube fest daran, es lohnt sich, sich zu verkrachen auch und es lohnt sich, was zu machen, weil irgendwann stehst du für was. Also so, du hast was in deinem Rücken, was du selbst gemacht hast. Und das Schlimmste ist, da schweifen wir dann jetzt sehr ab, aber ich finde es schlimm zu erben. Also das ist was, wenn
weil du etwas aufgebürgt bekommst oder weil es nicht deins ist.
Es kommt immer mit dem Preis. Also du hast immer irgendwas dabei. Ja. Erst recht betriebswirtschaftlich. Das ist das Allerschlimmste, wenn du in der Firma von deinem Vater arbeiten musst oder wenn du, weil du nie ever weißt, ob du selbst der Typ bist, der jetzt was gemacht hat oder ob das die abhängig, also hat was und das hört alles auf damit, das würde jetzt alles sprengen, wenn wir das weiter diskutieren, aber ich finde es auch nicht so gut, wenn Kinder, also jeder kann für sich machen, was er will. Ich für mich erziehe meine Kinder so, dass sie nicht zu mir Papa sagen, sondern dass sie zu mir Paul sagen, weil ich nicht an unconditional love denke, sondern ich glaube, man muss sich das als eigenständige Person, ich als Vater muss mir auch verdienen, dass ich eine Beziehung mit meinem Kind habe.
Ja. Aber du würdest jetzt nicht mit ihm zum Konzert gehen?
Nee. Okay. Überhaupt nicht. Also haben wir genau so wie bei Materia im Ostseestadion, wo jeder seine Kinder, meine Kinder sind 2 Tage davor nach Hause gefahren. Bewusst und genauso getimt. Aber kann ja jeder machen, wie er will. Das heißt auch nicht, dass es scheiße ist, dass die da sind.
Das ist nicht alles richtig, ja.
Ich sag nur, dass der Rucksack sehr, sehr hoch ist und dass die und wenn du immer abhängig, und das ist eben auch dieses Elternding, ist schon was, dass, also so, dass die alle mitkriegen bei Instagram und alle nach 3 Minuten sagen, das ist ja richtig geil, was du da machst und was du da und ich supporte dich jetzt und ich kenne auch ein paar Leute, die dir noch helfen können. Das ist die falsche Hilfe, so blöd es klingt. Das sind immer die Kinder, das sind immer was auch immer. Als ich 8, Angestellte hatte und also wir hatten ein Fotostudio mit 15 Leuten, wo immer 6 Praktikanten für jede Dings war. Mhm. Die Quote ist ziemlich schweinisch, aber es ist halt, also Fotografie oder Medien oder Video, was wir da gemacht haben, gibt es halt keine richtige Ausbildung für, muss man auch sagen. Also
du hattest ja auch keine.
Versucht, nee, es gibt nicht die Fotografie-Schule. Ja. Es gibt welche, die sind nur alle nicht, die haben nichts mehr mit der Realität zu tun, weil Fotografie inzwischen eine Dienstleistung, die, also was ich sage auch, ich bin kein Fotograf mehr, sondern Content Creator. Wahrscheinlich gibt es an der SAE einen Kurs in 4 Monaten, der ganz okay ist. Ich weiß es nicht, kann es wirklich nicht beurteilen, aber deswegen habe ich immer Praktikanten gehabt. Aber die Leute, die bei mir angerufen haben, gesagt haben, mein Sohn braucht mal was und was. Oder wenn du mit den Hamburger, also hier gab es, mit denen haben wir viel zu tun gehabt, die haben damals die St. Pauli-Rechte
gekauft. Kenn ich, ja.
Und wenn du mit den Geschäftsführern, mit Michi Hinz, wenn du mit dem an einem Tisch sitzt, an irgendwelchen, an so einem Abend, ich sag mal, Tag der Legenden, Abendessen, Tag der Legenden, da kommen 20 Leute zu dem und sagen, mein Kind kann das mal ein Praktikum bei ihnen machen und so weiter. Das ist das Schlimmste, was du einem Kind antun kannst, dass du das platzierst, du musst dir das selbst verdienen und entweder, du musst auch ein Nein, auch der Tag, wo das Telefon nicht klingelt und wo du weißt, das reicht nicht aus. Was ich kann, was ich mache, was ich für einen Inhalt mache, reicht nicht aus, dass ich dort arbeiten kann. Mhm. Und wenn dann aber der Vater anruft und dich da reinschiebst, das Schlimmste, was dir passieren kann als Typ. Also, und das ist das, was ich versuche, vielleicht zu propagandieren oder was ich ihm raten würde, mach was Eigenes, versuch was selbst hinzukriegen, versuch was nur für dich stimmt und versuch auch irgendwas, weil es vermischt sich viel zu sehr. Also im Jahr 2019, ein Satz, den auch David sehr, sehr gerne hört. Gestern habe ich noch eine andere Theorie entwickelt, die ich total geil finde. Wo er mich hasst für. Ich glaube, dass vertikale Medien sich durchsetzen werden, weil der Mensch vertikal ist.
Siehe Lena Meyers Landrus Video.
Ja, es ist wirklich so, dass es total dumm ist, dass alles Bewegtbild quer ist. Weil, also,
die Theorie hast du gestern aufgestellt. Genau,
habe ich mir gestern ausgedacht.
Okay.
In der Sekunde, bevor ich irgendeine Frage beantwortet habe. Kann sein, dass die Sau dumm ist, kann aber auch sein, dass die genial ist.
Vielleicht hast du recht.
Man weiß es
nicht. Wir haben es on tape. Also,
man weiß es
nicht, in 10 Jahren wird man dich zitieren und sagen, er hat es.
Aber tatsächlich passt ja der Mensch, also fast alle Menschen.
Auf dein iPhone 10.
Passt da viel, viel besser. Ich war quadratisch noch. Ich bin jetzt ein bisschen rechteckig. Ich bin noch nicht 9 zu 16 bin ich noch nicht. Ich würde sagen, ich bin so 9 zu 10 oder so. Und aber so langsam werde ich 4 zu 5. 4 zu 5 ist doch 9 zu, nee, nicht ganz. 9 zu 10 ist noch quadratischer. Fakt ist, vertikaler Inhalt passt natürlich, also um es kurz ernst zu sagen, FaceTime ist ja vertikal und passt besser zum Gesicht, auch ein Gesicht ist vertikal und hat sich ja irgendwie dann doch durchgesetzt. Auf FaceTime macht auch niemand quer, also es gibt niemanden auf der Welt, der quer FaceTime.
Vielleicht machen wir das mal.
So, im Leben.
Dann hast du ein breites Spektrum.
Das haben ja alle schon gemacht. Das ist ja das, was davor passiert ist. Die Autobranche hat Riesenprobleme, die müssen jetzt vertikale Autos bauen. Weil Auto ist ein sehr horizontales Produkt.
Paul, du hast dir gestern viele Gedanken gemacht über diese Theorie. Also steckt
ich habe auf der Zauberflöte gespielt. Die Zauberflöte ist unser Kiffen, ist das zweite, was ich sehr. Also ich
wohne, das ist dein zweiter Tipp?
Ja, ich also wohne ja viel an einem Ort, an dem Kiffen legal ist, in Kalifornien. Und ich glaube auch fest daran, dass die Kifferbranche sind halt alle so Opfer, die mit Bong rauchend irgendwo in der Ecke laufen. Das ist natürlich auch nicht so gut. Das ist genauso schlecht wie alle anderen Betäubungsmittel, sagen wir es mal so, grundlegend, aber es gibt einen Teil, wenn du Sativa, das ist konzentrierendes, High machendes, positives, nicht einschlafendes Indica, sondern eine andere Art des Grases, das kannst du schon in kleiner Form konsumieren und kannst dich super kreativ konzentrieren auf irgendwas. Und wenn du CBD irgendwie damit noch kombinierst, ist das eine sehr, sehr effiziente Art und Weise, um ein bisschen bewusster durchs Leben zu gehen. Ist mein zweiter Tipp an den 18-Jährigen. Werde drogenabhängig.
An den 18-Jährigen.
Werde 17 war er. 17.
Ja, stimmt, wir waren eben beim 17-Jährigen.
Nein, natürlich nicht drogenabhängig, aber rauch ein bisschen Sativa und überleg dir, was so passiert.
Du hast jetzt ein paar Dinge reingeschmissen. Du hast ja gesagt, zum einen, mach irgendwie das, was deine Eltern überhaupt nicht sagen.
Ja, Sativa rauchen zum Beispiel.
Zum Beispiel. Dennoch muss ich ja sagen, muss ich ein bisschen wieder besprechen. Du bist ja doch sehr klassisch den Weg dann als BWLer gegangen, wo du gesagt hast, viele Optionen. Wieso hast du damals dann nicht gesagt, ja, fuck it, also hast du ja später im Studium gemacht. Aber damals gab es die Option, nicht irgendwie ein Jahr nach Australien zu gehen. Oder
mit 17 meinst du?
Ja. Warst du durch mit der Schule 17, 18 wahrscheinlich?
Ich entscheide relativ schnell. Und ich habe noch nie irgendwas bereut. Und das war einfach Zufall, dass ich da. Also mein ganzes Leben sind Zufälle, die nicht reflektiert und ich habe den Masterplan und gucke, was passiert. Sondern ich tatsächlich, und das, da kommen wir zum Anfang zurück, wenn du versuchst. Sunkkost wirklich zu, also wenn du wirklich versuchst, und ich versuche dir jetzt mal ein Beispiel von heute zu geben, ja. Man, also man versucht so viel Sachen, weil man schon, also ich habe im Moment keinen Bock auf Daily Ripkey. Das ist ein Daily-Format bei mir auf Instagram TV. Ich habe kombiniert damit, glaube ich, das Rad der Selbstvermarktung auch relativ weit jetzt gerade gedreht. So. Ich habe jetzt 2 Tage auf OMR die ganze Zeit über mich geredet und was auch immer und bin heute Morgen aufgewacht und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr gerade. Ich mache jetzt eine Pause, ich höre auf damit. Wenn ich aber rückwärts denke, sage ich, ich habe aber jetzt 187 Tage das geschafft, komm, zieh durch und mach noch einen Tag länger. Das ist aber totaler Quatsch. Man sollte ausschließlich die nächsten 2 Wochen betrachten und kurzfristig betrachten und nicht die nächsten 20 Jahre, sondern die nächsten 2 Wochen wirklich und sagen, habe ich jetzt Bock, in den nächsten 2 Wochen was zu machen? Nein. Wie hoch sind die Kosten? Also was passiert, wenn ich es nicht mache? Habe ich irgendeinen Vertrag mit jemandem? Habe ich jemandem versprochen, was zu machen? Nein. Also mache ich es einfach nicht. Auch, ich rede auch gar nicht drüber. Also ich mache jetzt nicht einen Daily Ripkey darüber, dass ich nicht mehr Daily Ripkey mache. Ich mache es einfach nicht mehr. So, was in 2 Wochen ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und aber das hinzubekommen, dass man sich nicht daran orientiert, was man vor 3 Monaten irgendwem erzählt hat, weil es tatsächlich total scheißegal ist. Wenn ich dir vor 3 Monaten, ich habe vor 2 Jahren jedem gesagt, horizontal ist die Zukunft und jetzt sage ich halt, vertikal ist die Zukunft. Das ist total scheißegal. Ich habe halt neue, es ist eine andere Meinung heute. Und wenn man, und das ist, da bin ich dumm genug und das ist wirklich so, dass ich dann gar nicht mehr mich, ich entscheide das. Und dann hinterfrage ich es gar nicht mehr, dann mache ich es einfach nur noch.
Aber dann ziehst du durch,
wenn
du
also jetzt ziehe ich ja gerade nicht durch mit IGTV, so ich habe es irgendwo gemacht und jetzt gucke ich mal, was passiert. Aber wenn man nur zukunftsgetriebene Entscheidungen trifft für einen kurzen Zeitraum, dann ist es zumindest in meinem Leben sehr, sehr gut, hat es gut funktioniert und dann hinterfragt man auch nicht so viel. Also wenn man jetzt nicht, keine Ahnung, ob das schlau ist für einen Horizont von 2 Jahren. Ich glaube aber, dass die Welt sehr kurzfristig ist. Ich weiß nicht, ich weiß beruflich nicht, gerade, was ich nächste Woche mache. Also jetzt, gerade heute. Ich weiß, dass ich heute nach Barcelona fliege und ein Formel-1-Rennen fotografiere, aber am Dienstag, am Montag haben wir eine Aufnahme, am Dienstag weiß ich nicht, was passiert. So,
hast du in deinem Leben für dich immer selber, also hast du eine gewisse Grundsicherheit, also dass du glaubst an Dinge, also du entscheidest nicht, aber du hast ja irgendwo, musst du diese Sicherheit haben, es wird irgendwas passieren und es wird gut. Ich mache mir jetzt keine
Gedanken darüber, was? Ja, aber ich habe ein paar Mal eben Nein gesagt, also es gehen ja wirklich unfassbar. Wahrscheinlich ist das beste Beispiel zu, was wirklich passiert, wenn man Türen zumacht, ist wahrscheinlich Thomas Tuchel. Wenn man sich dessen Karriere mal anguckt, der als erster Fußballtrainer irgendwann gesagt hat, nein, ich mache nächstes Jahr nicht noch, weil es keinen Sinn macht, dass ich da Trainer bin, auch wenn ich einen Vertrag habe, auch wenn alles gut ist und auch wenn was auch immer. Und nicht nur abgesagt hat bei Mainz, sondern dann noch dazu nicht zum ersten Angebot wieder Ja gesagt hat, sondern Ja gar nichts gemacht hat. Das ist der Grund, warum der im nächsten Schritt bei Dortmund war, dort sich was Ähnliches wiederholt hat, dann wieder ein Jahr Pause und das war der Grund, warum er jetzt bei PSG ist, weil er wahrscheinlich 4 Sprachen gelernt hat parallel. Und dementsprechend, wenn man sich das genauer anguckt, dann ist es schon, und ich habe durchgehend gearbeitet, also so, ich arbeite seit 18 Jahren gefühlt, also seit dem Polo ersten Training habe ich immer eine Basis, die passiert so. Und ich habe aber ganz, ganz oft auch ich habe auch oft Türen zugemacht, es gehen wirklich unfassbar viele Türen auf, wenn man das auch mal zulässt. Und das meine ich mit der, die Nein sagen und der Tag, wo das Telefon nicht klingelt, die ist ja auch wichtig. Das ist fast wichtiger als der Tag, wo du die ganze Zeit versuchst, irgendwie zu delivern. Wenn du mal, damit du beurteilen kannst, gibt es eine Nachfrage für das, was du tust oder sollte man vielleicht auch was anderes machen? Und ich bin nach Amerika gezogen vor 3 Jahren. Ich habe eine ausschließlich deutsche Karriere. Ausschließlich. Ja. 100%. Ich mache einen englischen Podcast, was überhaupt keinen Sinn macht, weil nur Deutsche den englischen Podcast zu hören gerade. Das ist total sinnlos. West, ja. So. Aber es macht irgendwo, ich war bereit, darüber zu gehen und Hochzeiten zu fotografieren oder die Passbilder bei einem Kindergarten zu machen oder was. Das war ich wirklich, also so Mindset-mäßig. So, es war, wir haben darüber gesprochen, so, wir sind in diesem Schritt. Ich war so, ey, es kann auch, ich höre jetzt, also wir waren bei der Botschaft in Amerika, ja? Und da kriegst du dieses Visum, da hast du ein Gespräch, ein Interview, damit du dieses Visum bekommst. Das ist ein Businessplan für 5 Jahre haben wir jetzt gekriegt. 2 Jahre ist es eigentlich, ist ein E2-Visum, ein Investorenvisum, eine Firma gegründet, was auch immer. Und dann sitzt du da und du musst so einen Businessplan machen und musst halt erklären und das ist ja auch immer Verkauf und dann steht da Paul Ripke, hat die tollste Karriere und Wikipedia und was auch immer. Und der Typ saß mir gegenüber und hat gesagt, alles cool, ist alles super, die Ideen, Ripcademy hieß das wirklich und heißt es auch immer noch. Und es sind Foto-Workshops gewesen für Fotografen in Deutschland und das ist genau die Idee dieses E2-Visums, dass Leute, Deutsche nach Amerika gehen, die sonst nicht hingehen können, deswegen geben sie mir das Visum, dass ich quasi, und ich nehme nichts weg. Also es gibt keinen Amerikaner, der jetzt zu mir Job, geht und deswegen ein amerikanischer Fotograf irgendwas verliert. Und dass die, wie soll ich sagen, dass der Typ saß mir gegenüber und hat gesagt, alles cool, ist alles wunderbar, aber warum machst du das? Du bist am Peak deiner Karriere in Deutschland. Also so, alles hier sieht zumindest so aus, als ob du der geilste Motherfucker in Deutschland bist, der größte Fotograf, der jeder, die Süddeutsche schreibt eine ganze Seite über dich und als Fotograf der Stunde, was auch immer. Also so, alles ist am Peak. Warum? Und du hast noch nie einen Kunden in L.A. gehabt. Es gibt keine einzige amerikanische Firma, die dich hier, warum willst du das machen? Und dann gesagt, ja, weil ich Bock drauf habe. Also weil das irgendwie, das war eine private Entscheidung, wir wollten da leben und weil ich aber auch neue Herausforderungen tatsächlich gesucht habe, weil für mich das, also mit Rio, mit Materia, mit was auch immer, alles, was ich beruflich in Deutschland erreichen konnte für mich, habe ich tatsächlich dort geschafft, so blöd wie es klingt. Und das war viel Glück. Also es ist nicht so, dass ich da sitze und sage, ich habe das, aber ich wusste relativ bauchgefühlmäßig, das geht nicht mehr größer. So, für mich geht es nicht mehr größer als das, was schon da war. Und dann quasi immer nur wiederholen und immer wieder da sitzen und immer wieder über Rio reden. Und das ist wiederum was.
Macht das
müde, also blöd, macht das ist, stumpf? Ich sitze jetzt. Ja, ja, total. Ja. Aber es funktioniert ja auch. Also ich kann mich an jeden Tisch in Deutschland setzen und kann anderthalb Stunden den Tisch unterhalten mit Geschichten von Rio. So. Ja. Also das kriege ich immer noch hin. Und Leute interessiert es immer noch, weil jeder von uns immer noch weiß, was in Rio war. Ja. Das ist wie 9-11, ist zwar nur für Deutschland, aber in Deutschland weiß jeder, was er am 13. Juli 2014 gemacht hat. Fakt ist, die letzten zwei Tage habe ich kein einziges Wort über Rio geredet. So. Null. Gar nicht. Und ich war, und das ist wiederum was ich mir erarbeitet habe, so, was mich auch stolz macht. Also so sitze ich jetzt hier und sage, okay, genau deswegen, weil ich diesen Schritt gemacht habe, weil ich andere Sachen versucht habe, sortiert, rede ich jetzt nicht mehr über Rio. So. Und wir reden auch nicht über Rio, so, weißt du? Nö. Und das ist für mich was gewesen, wo ich mich selbst pushen musste, was ich aber nicht wusste, dass das dadurch passiert, sondern was passiert ist, weil ich mutig genug war, da die Tür zuzumachen, sagen wir es mal so. Und ey, bevor ich nach Amerika, zwei Wochen bevor ich dann rübergezogen bin und das Visum schon hatte, klopft Nico Rosberg an die Tür und mit der Formel 1 ist wahrscheinlich der einzige Job, den es da draußen gibt, für jemanden mit einer deutschen Karriere weltweit zu arbeiten und in L.A. zu arbeiten. Dieses Setup gibt es gar nicht mehr. Es gibt es genau nur ein einziges Mal gefühlt. Also denke ich mir manchmal. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht geguckt. Und das kommt dann auf einmal um die Ecke. Man denkt sich so, oh, ist ja mega, ist ja geil und das ist super, aber das war nicht, weil ich zielgerichtet die Formel 1 getargetet habe und was auch immer, sondern weil ich mutig genug, das ist das Einzige, weil ich mutig genug war, da zu sagen, okay, ich versuche was Neues. Und dieses Neuerfinden und das sich selbst und was auch immer, das ist was und wahrscheinlich auch was Tarek Müller auch vereint dann irgendwie, dass der ist ja auch mutig genug, jetzt ein Festival zu machen, der ist mutig genug, bei ProSieben was zu machen, das ist immer was, das ist natürlich echt schwierig in Deutschland, weil ganz viele Leute dann sehr, sehr kritisch sind immer und du auch, also ist schon auch was, das ist auch was, wo ich auch aufpassen muss, weil ich ja keine Ahnung habe über Deutschland. Ich wohne hier seit 3 Jahren nicht mehr, das ist auch nichts mehr was ich, und das ist auch das Wort Deutschland zu sagen, ist für mich totaler Quatsch, aber per se ist es schon so, dass ich hatte echt ein großes Thema, dass das, was ich tue, egal wo ich arbeite, ist immer abhängig von dem, von dem Inhalt, was ich fotografiere, was ich mache. Vielleicht das Größte, was ich je als Mensch, als beruflicher Mensch geschaffen habe, ist Rio. Ohne irgendeine Diskussion. Mhm. Und zwar nicht, weil das der größte Aufschlag ist, sondern weil das es sind 3 Ebenen und es ist ziemlich schwierig, da hinzukommen. Also ich habe als allererstes Gartenzwerge, Freisteller fotografiert. Also
In Norderstedt.
Ja. Da fand der Typ, der Hockeytrainer war, hat irgendwie eine Sublizenz vom DFB für Aldi gekauft, für Fußbälle, für Fünferbälle, Delta was Sport kleine oder Fußbälle sind, oder irgend so ein Scheiß. So. Und da hat's angefangen und dann habe ich mich da durchgehasselt wie ein Vollidiot, immerhin damit, dass man mit einer Leica dort fotografieren konnte. Das ist der erste Schritt, da hinzukommen, ist einer von 100 Leuten, ultra viel Glück, mega viel Hilfe von anderen Leuten, unmöglich eigentlich schon. So, ich versuch's kurz abzuschließen. Ja, was da passiert ist vor Ort, ist auch einer von 300 Leuten oder sagen wir mal sogar 500 Leuten, kriegt das hin, was ich da hingekriegt habe. Da auf den Rasen zu kommen, sich da durchzumogeln. Ich bin 3-mal rausgeflogen, 3-mal haben Spieler gesagt, ja, gehört zu uns. Attitude-mäßig da so irgendwie so zu tun, als ob man da... Niemand wusste, was da passiert. So die ganze FIFA, das gibt jetzt bei den folgenden WMs, gibt es Beispiele, da werden die Ordner gebrieft, danach, dass nie wieder irgendein Dulli mit irgendeiner Kamera ohne Akkreditierung auf irgendeinem Rasen stehen darf. So. Und das ist ja eben auch ein Skill. Das habe ich wirklich auch sehr, sehr viel bei den Toten Hosen, bei Materia, bei was auch immer. Ich komme rein. Es ist tatsächlich, ich komme überall rein. Also ich komme auch in eine
komische, weil du willst.
Weil ich das geübt habe. Ja. Also so blöd es ist. Nicht, weil ich der geilste Typ bin, sondern weil ich so oft geübt habe, an einem Security vorbeizukommen und irgendwie das ist einfach einfach nur Übung, 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 Übung. Und am Ende trifft dann, und jetzt sind wir schon bei einem von 100, trifft auf einen von 500. Also jetzt kannst du die Statistik machen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die ersten zwei Schritte passieren. Und dann kommt der dritte Schritt, und der dritte Schritt ist der, und dann versuche ich gleich alles zusammenzufassen, aber der dritte Schritt ist der, dass aus dieser Festplatte mit den Fotos, die eigentlich illegal entstanden sind, ja, also so niemand, das ist ja nicht so, dass ich da, dass irgendwer gesagt hat, mach bitte ein Buch über was auch immer, daraus ein Buch zu machen, und zwar selbstverlegend, und zwar, ich saß mit Tenoyes, mit Hendrik Tenoyes saß ich da, der mir sagt, können Sie nicht machen, Fußballbuch, Herr Ribke, klappt nicht, ja, ist nicht verkaufbar, aber ich habe eine super Redakteurin von Sky, wahrscheinlich irgendeine, die er irgendwo mal kennengelernt hat, die könnte noch was dazu machen, können wir anders machen. Taschen sagt, nur 2014 reicht nicht, der Gewinn, aber wir könnten historische Fotos von den anderen drei, das könnten wir machen, dann haben sie so ein Viertel des Buches und die anderen drei sind historische Aufarbeitung, Weihnachtsgeschäft, beide unmöglich, keine Chance. Das machen wir nächstes Jahr in Ruhe und dann machen wir einen richtigen Dings, Auflage von 3000 Stück bei Taschen, Auflage von 4500 Stück bei Tenoyes. Das war der, können wir vielleicht machen. Final haben die beide, dann habe ich mit denen geredet, habe so gesagt, ja, aber wir wollen jetzt schon, haben sie beide gesagt, wir haben nochmal recherchiert, ist nichts für uns. Das sind die zwei größten Fotobuchverlege, die es gibt in Deutschland, ja. Und einer davon weltweit übrigens. Und dann bin ich habe das Buch selbst verlegt. Meine Ribke GmbH und Co. KG, jetzt gerade in der Steuerprüfung wegen diesem ganzen Schwachsinn, was da alles durchgelaufen ist.
Aber Steuern kannst du ja noch von damals.
Und, ja, Steuern kenne ich mich noch. Dass wir das verlegt haben. Ich habe, was wir gedealt haben, und da gibt es einen Typen, Bernd van Geldern, der mir das alles dann geholfen hat. Und der hat... das war unfassbar, daraus ein Buch hinzukriegen. Also so, was ich an Finanzierung, ich habe das alles komplett, ich bin der Typ, der, und ich weiß, es klingt richtig dumm und angeberisch, aber ich zwinge mich dazu, das auch mal zu formulieren. Ich habe eine Anfangsauflage von 30.000 von dem kleineren gemacht und 5.000 von dem größeren goldenen Buch gemacht. Da, wenn du als normaler, denkender Mensch sagst, okay, ich habe bei Tenoyes und Taschen ja ein anderes Feedback gekriegt zu der Auflage und so weiter, also einen Unverkauf, also
die werden schon wahrscheinlich klar,
war das schon richtig wahnsinnig, größenwahnsinnig so. Es gab viele Leute in meinem Umfeld, die gesagt haben, du spinnst einfach so. Und dann gab es einen Moment, wo ein Abend, ein Länderspiel, wo Jogi Löw das erste Länderspiel auf deutschem Boden von der Nationalmannschaft, und dann haben mir wieder drei Leute geholfen, unter anderem auch irgendwelche Leute, der ARD-Moderator, alle wussten so ein bisschen, dass ich da war, und allen hatte ich auch irgendwann mal einen Gefallen getan, und die waren mir wohlgesonnen, und zwar nicht, weil sie was zurückzahlen mussten, sondern weil ich ein ehrliches Interesse an denen hatte irgendwann, und deswegen haben die mir geholfen. Und dann sitzt Jogi Löw da nach dem Dings und dann blättern die so durch das Buch. Und das Buch da hinzukriegen, das war ein Sample vorab, was 180 weiße Seiten hatte und am Anfang 40 richtige. Und das alles hinzukriegen, dass dieses Buch da lag im Fernsehen, war schon ein absolutes Wunder. Und dann sagt Jogi Löw, ja, das ist ein Dankeschön von uns als Nationalmannschaft für den deutschen Fan und das optimale Weihnachtsgeschenk für den Fußballfan. Und ich so, hab mein Telefon in die Hand genommen und habe aus 30.000 100.000 gemacht und habe aus 5.000 15.000 gemacht von den beiden Sachen. Mein ganzes Umfeld hat gesagt, das konnte ich überhaupt gar nicht finanzieren. Also ich hatte überhaupt gar keine, es war ein Jongliere, habe dem Vertriebsverlag gesagt, was auch immer, und alle haben gesagt, jetzt reicht's. Also selbst Bernd van Geldern, der Typ, der mein Ziehvater ist, der das einmal Support hat, gesagt, das kannst du nicht machen. Das ist unmöglich. 100.000 Stück kriegst du nicht, also es ist nicht verkaufbar. So, das ist unmöglich. Bla. Aber wir waren ausverkauft. Und zwar mit einem schlechten Timing. Wir waren drei Wochen später als eigentlich geplant. Erst in der zweiten Dezemberwoche lieferbar, für Weihnachtsgeschäft eigentlich zu spät. Diese Zeit war völlig wahnsinnig. Und das alles zu jonglieren, da könnte ich jetzt noch drei Stunden drüber reden. Heute ist es das bestverkaufteste Fotobuch.
Ja.
Wir haben Hendrik Tenoyes oder was Taschen, wer auch immer, Afrika von oben, von dem Thron gestoßen. Und das finde ich relativ geil. Der Mittelfinger, den ich ihm jetzt ja auch irgendwie zeige, der fühlt sich tatsächlich gut an, weil ich mich durchgesetzt habe als alleiniger Typ. So. Und weil ich es eben gemacht hat. Und der letzte Schritt, dieses Buch je rauszubringen, der ist 1 zu 1000. Ja? Und jetzt trifft ein Hundertstel auf ein Fünfhundertstel auf ein Tausendstel. Und das alles kombiniert mit, und das muss man auch sagen, das alles ist wiederum nur ein Hundertstel davon, dass die Fußballer Weltmeister geworden sind, mit dem ich nichts zu tun habe. Die anderen 99 Hundertstel haben die klar gemacht. Und es sind wirklich einfach nur Glück, dass ich da rumstand in dem richtigen Moment und dass das Timing, was auch immer. Aber am Ende ist Glück.
Ja.
Ist when opportunity meets preparation irgendwie, weißt du? Also dementsprechend ist es schon so, dass da auch irgendwas und ich rechtfertige mich jetzt schon wieder seit 32 Minuten oder sowas. Und das liegt daran, dass dadurch, dass ich abhängig bin, jetzt komme ich zum Anfang zurück, generell Menschen dazu tendieren, zumindest eine ältere Generation in Deutschland, habe ich das Gefühl in meiner Wahrnehmung, nicht subjektiv, sondern objektiv bei mir, dass sie, dass jemand sich das verdient haben muss. Und natürlich sieht es, wenn man sich kurz damit auseinandersetzt, nicht so aus, als ob ich das verdient hätte. Weil 99 von 100 Teilen sind tatsächlich unverdient. Weil ich einfach nur nebendran stand, als die Weltmeister geworden sind. Ich habe weder 15 Jahre mit denen zusammengearbeitet, auf diesen Titel gewartet, noch habe ich mich dafür 18 Jahre davor akkreditiert, noch habe ich irgendwas damit zu tun, dass die, dass Mario Götze dieses Tor geschossen hat. Habe ich nichts mit zu tun, werde ich auch nie. Aber es war glücklich.
Aber glaubst du, die Amerikaner denken darüber anders als die Deutschen?
Ja, hundertprozentig, weil sie viel kurzfristiger denken. Genau, und deswegen komme ich zurück zu der Kurzfristigkeit und damit können wir dann auch abschließen gleich irgendwann, aber die Kurzfristigkeit ist was wir lernen müssen. Das ist auf jeden Fall was, was ins Jahr 2019 sehr, sehr, sehr viel besser passt. Ich lache deswegen, weil ich so oft 2019 sage, aber ich meine, heute passt Kurzfristigkeit viel, viel besser. Das ist nicht mehr dieses Setup, dass man jetzt mal blöd gesagt 22 Jahre in einem Unternehmen arbeitet, ist totaler Quatsch. Das passt nicht mehr zu unserer heutigen Welt. Das ist nicht, du aber wirst keinen Beruf
also, finden. Aber es gibt Menschen, für die passt dieses Lebensmodell.
Also, glaube ich nicht.
Glaubst du nicht? Nee.
Aber also es kann sein, aber ich glaube, man ist glücklicher. Aber das
darüber könnten wir jetzt auch bestimmt, was ist Glück,
genau, das zu beurteilen. Aber ich glaube, dass man grundlegend sich verändert in seinem Leben. Und ich persönlich für mich, und da kann ich nur von mir reden, weiß, dass ich vor 5 Jahren anders war als vor 15 Jahren, als vor 10 Jahren, als vor was auch immer. Und die Möglichkeit zu haben, das ein bisschen zu variieren und zu ändern und irgendwo hinzugehen, ist natürlich schon viel wert. Und ich glaube, dass sehr viele Leute zu wenig Mut haben und deswegen, also der 17-Jährige sollte lernen, mutig zu sein und sollte irgendwann dafür belohnt werden, dass der Mut, was zu machen, was seine Eltern scheiße finden, belohnt wird und aus diesem Gefühl, das sollte er dann weiter rausstellen, dass diese mutigen anderen Wege sind schon die, die interessanter sind. Und wir haben also Tarek Müller, was hast du gesagt, mit 19 privatinsolvent?
Mit 18, ja.
Ist ja auch was, wo seine Eltern wahrscheinlich gesagt haben, bist du bescheuert oder was so. Und der hat ja auch, jetzt redet er auch da irgendwie. Und dementsprechend, also das ist das Einzige, was man irgendwie, Kurzfristigkeit, Filtering, Mut, ist das Einzige, was ich wahrscheinlich sagen kann. Und das ist wirklich was.
Aber das ist ja so das Key-Takeaway, was sich irgendwie durch dein ganzes Leben zieht, wo du sagst, plan kurzfristig, mach crazy Sachen, such dir schlechte Idole.
Voll, schlechte Vorbilder.
Think outside the box. Du hast jetzt, wir machen noch 2 Signatures, die wir haben. Wer würdest du rückblickend sagen, wer waren deine 3 wichtigsten Personen im Leben? Du hast gesagt, Netzwerk ist ein großes Thema bei dir gewesen, Leute haben dir einen Gefallen getan.
Die 3 wichtigsten Personen?
Ja, die dich geprägt haben. Boah.
Also die, aber das ist eine schwere Liste, die so zu machen. Martin Lazzini mit Sicherheit, Materia, Bernd van Geldern mit Sicherheit und wahrscheinlich Oliver Bierhoff.
Okay.
Ja. Krasser Typ. Und sehr. Aber Toto Wolff ist auch super. Also die Liste geht relativ lang weiter. Joko Winterscheidt ist ein krasser.
Ja, aber die dich geprägt haben. Also vor allem in der früheren Zeit, wo du sagst, ohne die wäre ich heute wahrscheinlich nicht da. Von denen habe ich besonders viel gelernt. Ja,
die Liste ist wirklich 400. Ja. Also sind 400 Leute. Ja. Ich habe also schon der Typ, weil wir vorhin über Studium gesehen, ein Typ, den ich mit der Bahncard 100 bin ich immer Zug gefahren, habe immer alle zugelabert und da habe ich jemanden kennengelernt, weil sonntagabends um 19.17 Uhr fuhr ein Zug von Heidelberg direkt dahin und in diesem Abteil saß ein Mensch, mit dem ich mich unterhalten habe und nach 4 Stunden kam raus, dass er der Chefredakteur der Backspin ist, ein Hip-Hop-Magazin. Früher gab es nicht Nico, sonst gab jemand anderen davor, Dennis Kraus heißt der, auch ein Typ, der mich geprägt hat, weil der mir meinen ersten bezahlten Job besorgt hat. Also so die Liste ist ewig lang.
Paul, bei dir ist viel passiert.
Und es haben mir auch viele Leute geholfen. Das darf man immer nicht vergessen. So.
Aber weil du auch eingefordert hast.
Nö, überhaupt
nicht. Hast du nicht. Es gibt Leute, die sagen, fordere Gefallen ein. Also wenn du es getan hast.
Auf keinen Fall.
Würdest du nicht.
Es gibt keine einfordernden Gefallen. Es gibt nur ehrliche. Am Ende, das ist eine Krankheit von uns, Fotografen oder Medientreibenden, dass man immer will, dass Leute, also ich habe keine Ahnung, vor 4 Wochen Jaden Smith fotografiert, den Sohn von Will Smith, der 570 Millionen Follower, was auch immer. Dem airdroppe ich die Fotos, dann fragt er nach meinem Insta-Handle so und ich sage, yeah, you can tag me or not, I don't care, like whatever you wanna do. Und er hat mich nicht getaggt. Und ich bin null sauer darüber. Das ist doch jedem seine freie. Ja. Ich habe ein Foto von ihm gemacht, habe ihm das gegeben. Das gibt mir lange nicht das Anrecht, dass er mir dann irgendwie sagt, hey, das Foto ist was auch immer. Ehrlicherweise, warum muss denn überhaupt gesagt werden? Ich weiß, dass die deutsche Rechtsprechung, das Urheberrechtsgesetz, was totaler Schwachsinn ist, sagt, dass der Fotograf genannt werden. Warum muss denn, wenn jemand irgendwo ist und dann jemand ein Foto davon macht, darunter geschrieben werden, dass das Foto von dem Typen ist? Total schwachsinnig, finde ich. Es muss überhaupt nicht gemacht werden. Es kann gemacht werden. Wenn irgendjemand das freiwillig machen will, wenn Jaden Smith sagt, ich finde das so geil, das Foto, deine Arbeit finde ich so gut, dass ich dir Props gebe, dann kann er das machen. Das kann man aber nicht einfordern. Das kann man nie einfordern. Und das ist, was ich vielleicht auch mit investieren meine, so, ich bin total happy damit, dass irgendjemand entweder mich taggt oder mich nicht taggt. Okay. Das soll jemand freiwillig machen, aus Überzeugung. Wenn mir jemand Lob gibt, dann soll er das nicht tun, weil ich gesagt habe, du musst mir jetzt musst mich auch mal loben. Ja. Ich habe doch jetzt echt auch coole Sachen gemacht, sondern das soll schon
geben und nehmen sein. Und du bist ein Geber.
Versuche ich manchmal.
Paul, abschließende Frage.
Wer ist der nächste Gast? Sag mal.
Genau, unsere allerletzte Frage. Wen möchtest du sehen? Wen möchtest du hören? Wo sagst du, mit denen habe ich mir schon super spannend?
Bernd van Geldern.
Bernd van Geldern.
Ja.
Was macht der?
Er ist der Geschäftsführer Vermarktung, glaube ich, gerade vom FC St. Pauli. Und war damals in der Absolut, über die ich vorhin gesprochen habe, auch Geschäftsführer. Ist ein sehr interessanter Vermarktungsmensch, der das Merchandising beim FC St. Pauli macht und hochinteressante Ansätze zum Thema Markenentwicklung und so weiter hat.
Okay. Dann werden wir uns den mal schnappen.
Gib
wenn wir
die
mit
Handy
dem sprechen.
Nochmal.
Ja, cool. Für dich geht es jetzt zurück nach L.A.?
Nee, nach Barcelona. Formel 1. In anderthalb Stunden. Deswegen muss ich zum Flughafen.
Deswegen musst du jetzt los. Paul, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt viel zu hören, viel mitzuschreiben.
Und hast du eine Frage gestellt, die du stellen wolltest?
Ja, klar, die letzte. Ja. Auch die davor habe ich gestellt.
Tut mir leid.
Du, alles
das
gut.
Ich rolle immer.
Wir haben hier keinen Fragenkatalog, den wir abarbeiten wollen, sondern es float irgendwie so.
Das freut mich.
Also, vielen Dank, Paul.
Vielen Dank. Und viel Spaß.
Danke dir.
Bis später.
So, das war sie also, unsere allererste Folge wieder der zweiten Staffel mit Paul Ripke. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Schön, wenn ihr bis zum Ende zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem weiteren sehr, sehr spannenden Gast. Und schreibt uns gerne bei Instagram, wie ihr die Folge gefunden habt. Oder wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, wir freuen uns auf euer Feedback und macht's gut.